HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
In einer Familie mit Kindern, in der beide Elternteile arbeiten gehen, kaum reicht die Miete in den Ballungsräumen zu zahlen. Dann geht es nicht gerecht im Lande zu.
In diesem Land hier lebt jedes fünfte Kind in Armut. Ich finde, unser reiches Land kann sich arme Kinder nicht mehr leisten.
Gerechtigkeit für alle statt Reichtum für wenige. Das ist der Kompass, auf den wir gehen wollen.
Wenn Wale wählen würden, wählten sie das.
Unser Problem lösen wir nicht dadurch, dass wir zum Beispiel den Geißen einfach alles nehmen und das dem Staat geben. Da wird das Land nicht gerechter.
Wir wollen natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich umsetzen.
Dass das Thema der Gerechtigkeit natürlich ganz wichtig ist. Aber es geht erst einmal um Innovation, Zukunftsgestaltung, Zukunftsgewandtheit und dann daraus sich entwickelnd natürlich um Gerechtigkeit.
Wenn Wale wählen würden, wählten sie das Meer.
Was ist wirklich gerecht? Jeder wird Ihnen etwas anderes auf diese Frage antworten, hängt das Verständnis von Gerechtigkeit doch an einer sehr subjektiven Einschätzung. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl wird die Gerechtigkeit mal wieder zum politischen Kampfthema. Und deswegen wollen wir sie uns genauer anschauen. Wie passen die Wahlversprechen in die Wirklichkeit? In unserer lockeren Reihe zu Wahlkampf und Wirklichkeit werden wir heute die Gerechtigkeit verbinden mit zwei Themen, die eng mit dem Wunsch nach einer gerechten Gesellschaft verbunden sind. Wie sollen unsere Kinder lernen? Wer soll das bezahlen? Und wer soll in Zukunft darüber bestimmen, Bund oder Länder? Im Wahlkampf 2017 hören wir unterschiedliche Antworten auf diese bildungspolitischen Fragen, ebenso in Sachen Familie. Brauchen sie mehr Entlastung oder reichen Elterngeld und Ehegattensplitting? Bildung, Familie, Gerechtigkeit. Was versprechen die Parteien? Was ist realistisch? Fragen wir im August 2017, rund 70 Jahre nachdem die Welt noch in konservativer Familienordnung war und die Hausfrau leicht zu lösende Probleme hatte.
Was darf sonst noch sein?
Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau.
Was? Keine Kapern?
Tut mir leid, gnädige Frau.
Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern?
Oh. Hallo? Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung.
Und so gefällt sie auch dem Mann. Das waren die Sorgen der Hausfrau aus den 50er Jahren. Notfalls half ein Schnäpschen. Das Familienbild war klar. Gleichzeitig gab es weder Kita-Plätze noch Elterngeld. Das und noch viel mehr gibt es heute. Und die Parteien wollen noch mehr, wenn auch unterschiedliches. Bildung und Familie werden in allen Wahlprogrammen großgeschrieben. Wie genau, das wollen wir uns im ersten Teil unserer Sendung genauer anschauen. Und was sagen Forscher zu den vollmundigen Versprechen? Zuerst hat Sabine Müller in den Wahlprogrammen für uns nach den Stichworten Bildung und Familie gesucht.
Alle Parteien von Union und SPD über Linke, Grüne und FDP bis AfD betonen eins, wie wichtig ihnen die Themen Familie und Bildung sind. Allerdings setzen sie sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Das fängt schon bei der Definition des Begriffs Familie an. Für die AfD ist das Ideal Vater, Mutter, Kinder und sie will vor allem diese traditionellen Familien fördern. Die anderen Parteien denken auch in bunteren Familienmodellen. Alle wollen bessere Rahmenbedingungen für Familien schaffen, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten für die Eltern und Betreuungsangebote für die Kinder. Immer wieder findet sich in den Programmen die Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Außerdem wird mehr finanzielle Familienförderung versprochen. Die Linke etwa will 136 Euro mehr Kindergeld. Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel verspricht 25 Euro mehr, außerdem ein Baukindergeld.
Familien, die bauen wollen, werden pro Kind 1200 Euro dann auf 10 Jahre bekommen, um das Bauen zu erleichtern.
Die FDP will für ihr Kindergeld 2.0 die bisherigen Sozialleistungen für Kinder zu einer einzigen zusammenfassen. Die Grünen versprechen Familien insgesamt 12 Milliarden Euro Entlastung. Die SPD will unter anderem mit der Familienarbeitszeit punkten, die es Eltern, aber auch Pflegenden erlaubt, im Job kürzer zu treten und dabei finanzielle Hilfe vom Staat zu bekommen. Das Thema Familie ist ein erwartbarer Dauerbrenner im Wahlkampf. Die Bildung dagegen spielt eine überraschend große Rolle, wenn man bedenkt, dass sie Ländersache ist. Aber das sollte sie nicht bleiben, meinen SPD, Linke, Grüne und FDP und fordern, das sogenannte Kooperationsverbot abzuschaffen, damit der Bund die Länder dauerhaft finanziell unterstützen kann.
Der Bund darf nicht an den Schultoren stehen bleiben.
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verspricht den Schulen in den nächsten Jahren 12 Milliarden Euro, die Grünen immerhin 10 Milliarden. Die Union will die Verantwortung für die Bildung grundsätzlich bei den Ländern lassen, aber im Notfall mit Sonderprogrammen unterstützend eingreifen. Mehr Geld für Bildung, darauf können sich alle einigen. Ansonsten gibt es viele Unterschiede. Die Linke will eine Gemeinschaftsschule für alle, die anderen Parteien wollen das mehrgliedrige Schulsystem behalten. SPD, Linke und Grüne wollen Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni. Die FDP ist für nachgelagerte Studiengebühren. Die AfD will sich auch in der Bildung bewusst von der Politik der etablierteren Parteien absetzen und untermauert das mit Forderungen wie keine Sonderrechte für Muslime an unseren Schulen, zum Beispiel kein Islamunterricht. Bildungsexperten freuen sich grundsätzlich darüber, dass das Thema im Wahlkampffokus steht. Sie warnen aber vor einem unrealistischen Überbietungswettbewerb der Parteien. Die SPD etwa will Deutschland bei der Bildung zur Nummer 1 in Europa machen. Die FDP verspricht gleich weltbeste Bildung.
Weltbeste Bildung. Das steht in den Wahlprogrammen zu den Themen Bildung und Familie. Knöpfen wir uns erst einmal die Bildungspolitik vor. Das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung erstellt alle 2 Jahre den nationalen Bildungsbericht. Professor Karl Marz, Bildungswissenschaftler, ist an diesem Institut der Direktor der Abteilung Struktur und Steuerung des Bildungswesens. Guten Tag, Herr Marz.
Schönen guten Tag.
Im Wahlkampf hören wir also die Forderung nach gebührenfreier Bildung von der Kita bis zur Uni. SPD, Linke und Grüne stellen sie so auf. Seit einer gefühlten Ewigkeit bekommt Deutschland ja bescheinigt, dass die soziale Herkunft eines Kindes über den Bildungsabschluss bestimmt, so stark wie in kaum einem anderen Industrieland. Ist denn die Gebührenfreiheit der Schlüssel zur Änderung?
Zunächst muss man feststellen, dass das, was Sie gesagt haben, uneingeschränkt stimmt. Wir haben in Deutschland einen relativ starken Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg. Ich wäre da sehr zögerlich, ob die gebührenfreie Bildung der Schlüssel ist. Das kann man an 3 Bereichen sehr schön sehen. Wenn man sich die vorschulische Bildung anschaut, also die Beteiligung an Kitas, dann haben wir bei den 5- und 6-Jährigen und 4-Jährigen eine quasi Vollversorgung, mit Gebühren oder ohne Gebühren, zumal die Gebühren gestaffelt sind nach den Einkommen der Eltern. Wir haben fast eine Vollversorgung bei den Eltern, die in sozioökonomisch attraktiven Berufen arbeiten und eher bei den sozial Schwächeren nicht die hinreichende Bildungsbeteiligung, deren Gebühren aber ohnehin relativ niedrig sind. Also hier würden von der Gebührenfreiheit insbesondere die Besserverdienenden profitieren. In der Sekundarstufe 1, auch da haben wir es mit ausgeprägten Disparitäten beim Zugang zum Gymnasium und Erwerb der Hochschulreife zu tun. Und alle Bildungsgänge im öffentlichen Bildungssystem, die zur Hochschulreife führen, sind in aller Regel kostenfrei. Das heißt, hier müssen andere Mechanismen entscheidend sein. Und wenn man sich das im späteren Bildungsverlauf anschaut, im Hochschulstudium, dann haben wir auch hier relativ stabile soziale Ungleichheiten beim Hochschulzugang. Die haben wir heute in einer Zeit, in der wir keine Studiengebühren haben. Die hatten wir in der Zeit, in der wir in den Ländern Studiengebühren hatten, und wir hatten sie davor. Das heißt, auch hier scheint die Gebührenfreiheit nicht der entscheidende Schlüssel zu sein.
Na, dann ist ja die Frage, was ist der entscheidende Schlüssel, wenn Sie sagen, andere Mechanismen sind stärker entscheidend?
Naja, ein möglicher Mechanismus wäre, dass wir sehen, dass soziale Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung im weiteren Bildungsverlauf im Wesentlichen auf Kompetenzunterschiede zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunftsgruppen zurückzuführen sind. Und diese sind teilweise sehr früh angelegt. Also Ungleichheiten, die ich beim Zugang in die gymnasiale Oberstufe messe, nehmen ihren Anfang schon im vorschulischen Bereich beispielsweise. Und da würde es eher darum gehen, alle Kinder entsprechend zu fördern, Entwicklungsdefizite, Kompetenzdefizite zu erkennen, um darauf aufbauend individuelle Förderprogramme aufzusetzen.
Also lieber mehr Qualität mit dem Geld, was man ansonsten zur Gebührenfreiheit bräuchte.
Ja, ohne Frage. Die Frage, die Qualität zu erhöhen, ist sicherlich die richtige. Die entscheidende Frage, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich die, wie man das erreichen kann.
Jetzt ist ein anderes Thema, ein anderes großes Thema, wie wir eben auch gehört haben, die Zuständigkeit Bund und Land. Wer ist zuständig für die Bildung? Wer ist zuständig für die Schule? 2006 wurde ja in der Föderalismusreform diese Trennung von Bund- und Länderkompetenzen beschlossen von der damaligen Großen Koalition. Jetzt will außer der CDU eigentlich wollen alle Parteien diese Bildungshoheit der Länder abschaffen. Die CDU sagt, nee, wir können dabei bleiben und setzen Sonderprogramme ein. Hängt denn die Qualität von Bildung an Zuständigkeit?
Das darf sie meines Erachtens nicht. Und die Diskussion um das Kooperationsverbot mag richtig und auch zum jetzigen Zeitpunkt richtig zu sein. Sie reduziert aber ein Problem, das wir haben, letztendlich ein gesamtstaatliches Abstimmungsleistungen auf eine rein verfassungsrechtliche Frage. Und die Personen im Bildungssystem sind davon wenig betroffen. Letztendlich sollte es meines Erachtens doch darum gehen, es möglich zu machen, vorhandene Gelder von Bund und Länder so gebündelt und gezielt zu investieren, dass beispielsweise die im aktuellen Bildungsbericht wieder attestierten regionalen Disparitäten im Bildungssystem und beim Bildungserwerb ausgeglichen werden können. Also dass man gezielt schaut, wo sind Investitionen möglich und dann diese Gelder auch gezielt eingesetzt werden können. Wenn das dazu führt, dass das Kooperationsverbot aufgeweicht oder abgeschafft werden muss, dann wäre das sicherlich zielführend.
Aber das wäre dann der zweite Schritt, würden Sie sagen. Jetzt liegt, Stichwort mehr Geld, was Sie gerade schon auch ansprachen, Deutschland mit seinen Bildungsausgaben von 4,2% der jährlichen Wirtschaftsleistung unter dem OECD-Durchschnitt mit diesem Anteil, nicht unbedingt absolut. Jetzt sagen alle Parteien, dann vor allen Dingen die SPD und die Grünen, wir wollen mehr Geld in die Hand nehmen. Ist es das, was fehlt?
Also zunächst, Sie haben es schon angedeutet, finde ich es wichtig, nicht immer nur den relativen Anteil zu betrachten, sondern dass man auch schauen muss, was steht wirklich absolut an Geld hinter diesen Prozenten, weil auch da haben wir über die Jahre letztendlich eine deutliche Erhöhung zu verzeichnen. Aber natürlich ist es richtig, mehr Geld in die Hand zu nehmen und in den Rohstoff zu investieren und diesen zu veredeln, den wir haben, Bildung. Das wird allein schon deshalb notwendig sein, wenn man sich schaut, welche Kosten sind notwendig für die Integration der nach Deutschland geflüchteten Schutz- und Asylsuchenden im Bildungssystem sicherzustellen. Da wird man jährliche Zusatzkosten im unteren einstelligen Milliardenbereich haben. Insofern ist die Forderung nach mehr Investitionen durchaus richtig. Sie ist aber meines Erachtens mit zwei Voraussetzungen gekoppelt, nämlich einerseits müssen an diese Forderung nachhaltige Lösungen gekoppelt sein, also keine temporären, punktuellen Lösungsansätze. Die würden beispielsweise zu kurz greifen, auch um soziale Disparitäten im System abzubauen. Und es sollten Lösungen sein, die sich insbesondere auf die Qualitätsverbesserung, also der Strukturverbesserung in den Bildungseinrichtungen beziehen und nicht die Frage, Sie haben es vorhin eingangs auch gesagt, auf äußere Strukturen, ob Mehrgliedrigkeit, Zweigliedrigkeit, das ist meines Erachtens nicht die entscheidende Frage.
Also ob Gesamtschule oder Hauptschule, genau. Realschule, Gymnasium. Bildungspolitische Forderungen klingen manchmal gut, aber nicht alle sind auch zielführend, sagt der Wissenschaftler Professor Karl Marz, Bildungswissenschaftler und Direktor am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Besten Dank für Ihre Einschätzung. Das Kapitel Bildung im Wahlkampf und in Beziehung zur Wirklichkeit schließen wir dann hiermit und widmen uns gleich der Familie.
Ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. Natürlich nur bei einem solchen Erfolg.
Einen Kuchen, von mir selbst gebacken, mit Dr. Oetker Backpulver, Bakin.
Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5.
Familienpudding der 50er Jahre. So war das damals. Heute kommen da noch ein paar andere Lebensfragen für die Frau hinzu. HR2 der Tag. Wie geht es Familien in Deutschland? Was ändert sich im Leben eines Paares, wenn ein Kind geboren wird? Viel? Das ist schon mal klar, auch finanziell. Diese Seite der Veränderung beschreibt Thorsten Schweinhardt einmal exemplarisch an der fiktiven Familie Tagmann, die es nach Statistiken aus dem echten Leben aber so geben könnte.
Familie Tagmann lebt in einer Großstadt im Rhein-Main-Gebiet. Christian Tagmann ist 26 und arbeitet als Lektor in einem Verlag. Seine Frau Nadine ist ein Jahr älter als er und gibt als freie Dozentin Seminare an der Uni. Vor gut 2 Jahren kam dann noch Tochter Jana dazu. Einen Kita-Platz für Jana zu finden, war nicht leicht. In Deutschland fehlen momentan knapp 300.000 Betreuungsplätze in Krippen und Kindertagesstätten. Familie Tagmann hat viel Glück gehabt. Elternzeit wäre weder für Nadine noch für Christian eine Option gewesen. Das Nettoeinkommen hätte dann einfach nicht gereicht. Weil beide Eltern berufstätig sind, bringen sie es momentan auf etwa 6.200 Euro brutto im Monat. Das Nettogehalt, immerhin rund 4.700 Euro, lässt trotzdem wenig Spielraum zum Sparen. 3/4 des Nettoeinkommens verwendet das Ehepaar Tagmann in der Regel für Konsumausgaben. Das meiste für Miete, Strom, Lebensmittel und Verkehrskosten. Der Rest teilt sich auf in Ausgaben für Bekleidung, Internetgebühren und Kosten für die Bildung. Wobei dieser Posten drastisch ansteigen dürfte, sobald Jana eingeschult wird. Schon jetzt müssen die Eltern 210 Euro für den Kita-Platz zahlen, plus einer Essenspauschale von 50 Euro. Christian und Nadine hätten gerne noch 1 bis 2 weitere Kinder. Vorher müssen sie das aber sehr genau durchrechnen. Ein Kleinkind kostet jährlich etwa 6.000 Euro, wobei die Kosten mit dem Alter steigen. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren schlagen schon mit 7.500 Euro zu Buche. Als Eltern von Jana beziehen die Tagmanns rund 200 Euro Kindergeld und 350 Euro Elterngeld. Kein Platz für große Sprünge also. Auch der Traum von einem eigenen Haus liegt bei dieser Rechnung noch in weiter Ferne. Aber spätestens, wenn Familie Tagmann dann zu viert ist, wird ihre 3-Zimmer-Wohnung, in der sie momentan leben, eindeutig zu klein.
Und dann wird alles noch teurer. So geht es einer Familie in Deutschland, so oder ähnlich. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, dass alle Parteien bessere Rahmenbedingungen für Familien schaffen wollen. Nur wie? Da vertreten sie unterschiedliche Konzepte. Ist es der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, mehr Kindergeld oder die Idee der Familienarbeitszeit, also Familiengeld für kindererziehende oder pflegende Menschen? Dr. Katharina Wrohlich von der Forschungsgruppe Gender Studies beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben ja schon ein im Verhältnis zu früher umfangreiches Elterngeld für die ersten 14 Lebensmonate eines Kindes. Es gibt ein Kindergeld und auch einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Reicht das nicht, um die Familien zu entlasten?
Ja, also ob es reicht oder nicht, das ist eine politische Frage. Je nach politischer Anschauung kann man das unterschiedlich beantworten. Was sicherlich richtig ist, ist, dass wir in den letzten 10 Jahren beobachten konnten, dass deutlich mehr Ressourcen in den Bereich Familie geflossen sind. Sie haben es ja schon angesprochen, das Elterngeld gibt es jetzt seit 10 Jahren und das ist insgesamt betrachtet eine deutlich großzügigere Leistung, als es früher das Erziehungsgeld war. Und wir haben auch insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung ja in den letzten 10 Jahren einen massiven Ausbau gehabt. Und auch in diesem Bereich sind deutlich mehr Ressourcen geflossen. Gleichwohl zeigen Umfragen, dass immer noch sehr viele Familien sagen oder der Meinung sind, dass sie erhebliche Schwierigkeiten haben, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und daher könnte man schon ableiten, dass da noch ein gewisser Handlungsbedarf für die Politik besteht.
Sind da solche Forderungen wie von der SPD die Familienarbeitszeit oder auch bei den Grünen heißt es, glaube ich, Kinderzeit plus, sind das Modelle, die in diese Richtung weisen könnten?
Ja, ich denke, dass gerade die 2 von Ihnen angesprochenen Beispiele könnten da in die richtige Richtung gehen. Denn gerade wenn viele Eltern beklagen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für sie schwierig ist, dann liegt es schon unter anderem daran, dass es in Deutschland nach wie vor Institutionen gibt im Bereich des Steuerrechts, beispielsweise die eben noch sehr stark das Einverdiener oder 1-Dazuverdiener Modell fördern. Da ist zum Beispiel das Ehegattensplitting zu nennen oder auch die beitragsfreie Mitversicherung für Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung oder die Subventionierung der Minijobs. Und alle diese Institutionen fördern eher ein Alleinverdienermodell, dass eben negative Erwerbsanreize für Zweitverdiener in der Regel Frauen mit sich bringt. Und das führt eben dazu, dass, obwohl wir hier Verbesserungen hatten in dem Bereich, gerade im Bereich des Kita-Ausbaus, es eben immer hauptsächlich noch Sache der Mütter ist, eben Beruf und Familie zu vereinbaren. Und jetzt die von Ihnen genannten Vorschläge von SPD und Grünen gehen eben stärker in die Richtung, Anreize zu setzen, dass Mütter und Väter sich stärker gleichermaßen an der Kinderbetreuung beteiligen. Und das könnte natürlich schon zu einer Entlastung von Müttern und zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für Mütter, führen.
Jetzt ist das Ehegattensplitting ja nicht erst jetzt in der Diskussion. Ich erinnere mich auch an Frau von der Leyen als Familienministerin, die es mal in Frage gestellt hat und dann doch ordentlich Gegenwind auch aus ihrer Partei bekommen hat. Es ist aber wieder in der Diskussion. Wenn Sie sagen, das hat eine Steuerungswirkung eher in eine nicht gleichberechtigte Richtung, was die familiäre Arbeitsteilung angeht, ist denn da ein Modell für Sie in Sicht, wo Sie sagen, das ist zukunftsweisend, das ist anders?
Ja, also wie Sie schon richtig sagen, die Diskussion ums Ehegattensplitting gibt es schon sehr lange und eigentlich sind in jedem Bundestagswahlkampf immer wieder Konzepte auf dem Tisch, die sozusagen Reformen da vorschlagen. Derzeit schlagen meines Wissens sowohl Grüne als auch Linke als auch SPD eine stärkere Individualisierung in der Einkommensbesteuerung von Ehepartnern vor. Keine Partei schlägt jetzt eine reine Individualbesteuerung vor. Das wäre auch in Deutschland gar nicht so einfach möglich. Aber ein Vorschlag, der zum Beispiel von Grünen und auch von Linken am Tisch liegt, ist zu sagen, wir besteuern Ehepartner individuell, jeden für sich, aber bei Alleinverdiener-Ehepaaren, also in einer Partnerschaft, wo einer nicht verdient, kann der jeweils andere den doppelten Grundfreibetrag geltend machen. Und damit könnte dann der besser verdienende oder eventuell auch der einzig verdienende Ehepartner eben die Unterhaltspflichten, die er ja hat, bis zu einer gewissen Höhe geltend machen. Dieses Modell liegt konkret vor und es wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung und es würde schon Anreize setzen zu einer stärkeren Erwerbsbeteiligung von verheirateten Frauen.
Jetzt nennen Sie, Frau Wohlig, doch die familienpolitischen Maßnahmen häufig im Zusammenhang mit der Erwerbsbeteiligung von Frauen oder der Situation von Frauen. Ist es einfach immer noch so, dass man Frauen- und Familienpolitik immer noch in einem Atemzug nennen muss?
Naja, die allermeisten familienpolitischen Maßnahmen haben unmittelbare Auswirkungen auf Frauen, auf ihr Einkommen, auch auf ihr Erwerbseinkommen, auf ihre Erwerbsmöglichkeiten. Und daher ist es schon sinnvoll, Gleichstellungspolitik und Familienpolitik gemeinsam zu denken und sich zu überlegen, wenn ich eine familienpolitische Maßnahme X einführe, klar, wie wirkt sich das beispielsweise aufs Einkommen von Familien auch, wie wirkt sich das auf die Kinder aus, aber eben auch immer mitzudenken und wie wirkt sich das auf Frauen und Männer aus.
Aber dann stellt sich ja die Frage im Anschluss, warum überhaupt muss der Staat sich darüber Gedanken machen? Warum soll er Familien fördern oder sich auch in die Arbeitsteilung in einer Familie einmischen über zum Beispiel die Vätermonate beim Elterngeld oder über das Ehegattensplitting?
Naja, ich denke, es geht hier schon auch um Chancengleichheit. Also in der Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, auch wenn da sehr viele Fortschritte gerade in den letzten 10 Jahren auch erzielt wurden, ist es eben so, dass Frauen und Männern gerade am Arbeitsmarkt häufig eben nicht die gleichen Chancen haben. Es gibt implizite Wertvorstellungen, Normen, aber eben auch die zum Teil steuerlichen Institutionen, die ich gerade schon genannt habe, die benachteiligen Frauen eben in gewisser Weise. Und ich denke schon, dass da für den Staat Handlungsbedarf steht, diese Benachteiligungen stückweise abzubauen.
Familienpolitik im Blick der Wissenschaft. Dr. Katharina Wohlig vom DIW Berlin. Vielen Dank. Bildung, Familie und soziale Gerechtigkeit, der Wahlkampf und die Wirklichkeit, der Tag in HR2 Kultur.
Wahrlich, ist mein Peter nicht ein Mustergatte? Und da, der Gute. Und die Kinder sind ja so artig und folgen. Meistens. Eigentlich sollte ich die glücklichste Frau sein. Ja, wenn ich da ein dunkler Punkt wäre, der meinem Glück Abbruch täte. Kaum ist er mit dem Essen fertig, wischt sich mein Peter den Mund und geht. Zum Kaffee wolle er nun einmal ins Carmen gehen.
Wo gehst denn du hin?
Ins Carmen, Kaffee trinken. Da lachte Peter ganz unverschämt und brachte mich einen Augenblick ganz aus dem Konzept. Aber mein Entschluss war gefasst. Ich wollte mir Klarheit verschaffen.
zwei Kaffee, wie gewohnt, Melita.
Aha, da haben wir's. Auf du und du stehst du also mit diesem Mädchen. So, so, schon recht. Melita heißt sie also.
Nicht sie, sondern er. Der Filter nämlich. Das ist mein ganzes Geheimnis.
Da hört doch alles auf. Du willst doch nicht behaupten, mein Kaffee sei weniger gut.
Sag jetzt gar nichts mehr und versuche.
Diese Melita mag ich meinem Peter ja von ganzem Herzen gönnen. Ihm und auch mir selbst.
Werbung und Wirklichkeit in den 50er Jahren, Frauen- und Familienbild vor rund 70 Jahren. Wenn wir jetzt gut drei Wochen vor der Bundestagswahl 2017 schon über Bildungs- und Familienpolitik gesprochen haben, spielte das große Thema Gerechtigkeit schon unterschwellig eine Rolle. Bildungsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Die Entlastung von Familien finden auch nicht alle gerecht. Die Debatte um die soziale Gerechtigkeit im Wahlkampf reicht allerdings weiter und berührt noch ganz andere Politikfelder in den Wahlprogrammen. Andreas Reuter hat bei den Parteien zugehört und nachgeschaut.
Bei der SPD muss man nicht lange suchen nach der sozialen Gerechtigkeit. Gleich auf dem Titelblatt ihres Wahlprogramms steht Zeit für mehr Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit wird immer ein Thema sein. Denn nur eine gerechte Gesellschaft hat eine Zukunft.
So Martin Schulz im Wahlspot und am Rednerpult.
Wenn wir locker Milliarden zur Rettung von Banken mobilisieren, aber der Putz in den Schulen unserer Kinder von der Wand bröckelt, dann geht es in diesem Lande nicht gerecht zu.
Die SPD verspricht länger Arbeitslosengeld 1, weniger Ausnahmen beim Mindestlohn, kein weiteres Absinken des Rentenniveaus, große Erbschaften höher besteuern, Kita-Gebühren abschaffen. Angela Merkel findet, dass es eigentlich schon recht gerecht zugeht im Land.
Wir hatten noch nie so viel sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Ich glaube, um die 33 Millionen Menschen sind das heute. Wir haben 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Das sind tolle Zahlen.
Und je mehr Menschen arbeiten, so die Philosophie, umso weniger Menschen geht es schlecht.
Und deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2025 Vollbeschäftigung, das heißt eine Arbeitslosigkeit unter 3%.
Außerdem will die CDU die Steuertarife abflachen, den Steuerfreibetrag für Kinder in zwei Schritten anheben, bis er so hoch ist wie bei Erwachsenen und parallel dazu das Kindergeld erhöhen. Bei den Renten will die CDU erstmal nichts machen. Eine Kommission soll aber darüber nachdenken, was sich nach 2030 ändern müsste. Die Linke dagegen findet, dass hierzulande schon jetzt einiges im Argen liegt.
Immer mehr ungesicherte und auch schlecht bezahlte Jobs. Wir haben einerseits Gewinne, die sind auf Rekordniveau bei den Unternehmen. Und wir haben andererseits immer mehr Beschäftigte, die unter die Armutsgrenze fallen.
Sagt Sarah Wagenknecht und fordert, weg mit Hartz IV. Stattdessen soll es eine Mindestsicherung von 1050 Euro geben. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen, das Rentenniveau auf 53%. Vermögen über 1 Million sollen mit 5% besteuert werden. Auch die Grünen sind für eine Vermögensteuer, wollen Hartz IV und den Mindestlohn erhöhen. Und so kann Katrin Göring-Eckardt, dass mehr für Kinder getan wird.
In diesem Land hier lebt jedes fünfte Kind in Armut. Ich finde, unser reiches Land kann sich arme Kinder nicht mehr leisten.
Die falschen Rezepte dagegen auch nicht, findet FDP-Chef Christian Lindner.
Vermögenssteuer, Abgeltungssteuer, höherer Spitzensteuersatz, alles so aus Gerechtigkeitsgründen. Die Wirtschaft muss dies, die Wirtschaft muss jenes, das kennen wir doch.
Zum Beispiel von François Hollande, wie Lindner sagt, der damit in Frankreich bekanntlich gescheitert sei. Die FDP will dagegen alle Sozialleistungen wie Hartz IV, Kinderzuschlag oder Wohngeld zu einem Bürgergeld zusammenfassen und kein festes Rentenalter mehr. Ab 60 soll jeder in Rente gehen können, wann er will, je älter, desto höher die Rente und unbegrenzt dazu verdienen dürfen. Bliebe noch die AfD und die Sozialpolitik, wie Björn Höcke sie sieht.
Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist also die Frage über die Verteilung unseres Volksvermögens. Nicht von oben nach unten, nicht von jung nach alt, sondern die Verteilung unseres Volksvermögens von innen nach außen.
Und das soll wohl heißen, kein deutsches Geld ins Ausland oder für Ausländer. Außerdem fordert die AfD die Mehrwertsteuer deutlich senken, die Erbschaftssteuer abschaffen, keine Vermögensteuer. Und bei der Krankenversicherung sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder gleich viel einzahlen.
So stehen also die Parteien zur sozialen Gerechtigkeit. Alexander Hagelücken leitet das Wirtschaftsressort bei der Süddeutschen Zeitung und ist Autor des Buches Das gespaltene Land. Guten Tag, Herr Hagelücken.
Guten Tag.
Wie definieren Sie denn soziale Gerechtigkeit?
Also ich glaube, es gibt sehr viele Definitionen der sozialen Gerechtigkeit. Also gibt es auch keine endgültige. Aber ich glaube, um das Gefühl in Deutschland zu verstehen, kann man sich mal anschauen, was sich die letzten 20 Jahre so ereignet hat. Und da kann man schon sagen, wenn 40% etwa der Beschäftigten real weniger verdienen als vor 20 Jahren oder auch nicht mehr verdienen und gleichzeitig die Einkommen der Leute, denen die Firmen gehören, sehr stark gestiegen sind, dann sieht es schon so aus, als ob es mit der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland nicht gut bestellt ist.
Aber es ist ja die Frage, ob es eine objektive Gerechtigkeit überhaupt gibt. 80% der Deutschen meinen, dass es in Deutschland an sozialer Gerechtigkeit fehle. Das ist eine Studie des Instituts YouGov. Aber ich denke, wenn man die einzeln fragen würde, was sie damit meinen, hätte man sehr unterschiedliche Antworten.
Das ist wie in vielen Dingen im Leben sicher der Fall, dass es da unterschiedliche Definitionen gibt. Ich glaube, es gibt da keine objektive Definition. Man kann sich ja auch überlegen, ist es gerecht, wenn jeder dasselbe verdienen würde, auch wenn er unterschiedlich gut arbeitet oder unterschiedlich erfahren ist? Das kann ja nicht gerecht sein. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Konzepte, beispielsweise wie der amerikanische Philosoph John Rawls das mal entwickelt hat. Stellt euch eine gerechte Gesellschaft vor, wenn ihr nicht wisst, welchen Platz ihr in dieser Gesellschaft einnimmt. Und wenn man jetzt sich überlegt, in Deutschland haben wir eine Gesellschaft, wo 3/4 der Kinder von Akademikern studieren, aber nur jedes 4. Arbeiterkind, und das kann nicht daran liegen, dass die Intelligenz da so unterschiedlich verteilt ist, dann würde ich denken, dass viele Leute dafür plädieren würden, diese Gesellschaft gerechter zu machen, wenn sie nicht wissen, welchen Platz sie da selber einnehmen.
Ich finde das auch ein interessantes Gedankenmodell. Also diese Vorstellung, ein soziales System ist dann gerecht, wenn die Regeln, nach denen es funktioniert, für alle okay sind, selbst wenn sie eben vorher nicht wissen, welche Position sie dann selber in dieser Gesellschaft einnehmen werden. Aber ist das nicht auch ein Denkmodell, an dem man sich politisch orientieren kann?
Ich glaube, dass man sich da stärker daran orientieren könnte, dass man stärker überlegt, wer braucht eigentlich in dieser Gesellschaft Unterstützung und wer braucht sie nicht und braucht derjenige so viel Unterstützung, der die stärkste Lobby mobilisieren kann beispielsweise. Man hat ja das Gefühl, dass bei vielen politischen Entscheidungen das wirklich zählt, wer kann da wie viel ins Feld werfen an Lobbyismus. Und so fallen dann auch bestimmte Entscheidungen aus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor einigen Jahren gesagt, die Besteuerung von Erbschaften ist ungerecht. Es kann nicht sein, dass Menschen, die eine Firma erben, teilweise darauf gar keine Steuern zahlen und das bei anderen Leuten, die was anders erben, wie beispielsweise eine Immobilie, ganz anders ist. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Koalition von SPD und Union hat sich da länger um eine Veränderung bemüht und auf Druck der Unternehmen, die dann von der CDU und vor allem von der CSU weitergegeben wurde, kam dann Erwägung raus, nach der Firmenerben nach wie vor kaum Steuern zahlen werden. Und das ist ein Beispiel dafür, wie sich bestimmte Interessengruppen durchsetzen, während andere, das Beispiel habe ich vorhin erwähnt, die Arbeiterkinder, die selten studieren kommen, die können natürlich nicht das Geld mobilisieren, das so eine Unternehmenslobby mobilisiert.
Und dann würde wahrscheinlich Ihnen, wie auch die Diskussion ja läuft, so ein Firmenerbe sagen, ja, aber ich habe ja auch Verantwortung, ich habe hier Arbeitsplätze, ich übernehme auch ein Risiko. Und dann haben Sie wieder das Problem, dass jeder unter Gerechtigkeit was anderes versteht.
Man wird sicher nicht eine Entscheidung treffen können, die jeder Einzelne in der Gesellschaft gut finden wird. Nur, es gibt ja auch den interessanten Begriff der Leistungsgerechtigkeit. Wenn jemand eine Firma erbt, von seinem Vater beispielsweise oder seiner Mutter und dafür eigentlich ja gar keine Leistung erbracht hat, er ist einfach nur der Sohn oder die Tochter, dann ist das etwas, was unser Steuerrecht in vielen Punkten kennt, Leistungsgerechtigkeit. Man kann etwas besteuern, wofür auch jemand beispielsweise keine eigene Leistung gebracht hat. Warum soll man das von der Steuer feststellen? Wegen der Verantwortung, wegen der Arbeitsplätze? Dann dürfte man ja keine Unternehmen besteuern, wenn das wirklich wahr wäre. Man kann sich beispielsweise für Firmenerben ein Steuermodell überlegen, wo sie nicht die ganze Steuersumme auf einmal zahlen müssen, sondern wo sie das über 10, 15 Jahre gestundet bekommen und dann einzeln abtragen. Und dann gibt es schon keine Argumente mehr dafür, warum das jetzt wirklich die Arbeitsplätze kosten soll.
Sie prangern ja auch, Herr Hagelücken, diese Gegensätze an und machen sie deutlich an den beiden Städten Pirmasens und Starnberg. Man kann das in jeder deutschen Großstadt sehen, denke ich. Aber warum jetzt Pirmasens und Starnberg?
Naja, ich habe für mein Buch, weil Journalisten versuchen eben nicht nur Zahlen auf die Leser zu werfen, sondern auch zu erzählen, von Menschen zu erzählen, habe ich so Standorte gesucht, an denen man relativ viel erzählen kann. Starnberg ist jetzt nun der Landkreis in Deutschland mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen, auch der übrigens, wo es die wenigsten Schuldner gibt. Und Pirmasens ist eine sehr stark vom Strukturwandel getroffene Stadt. Früher die deutsche Schuhmetropole, dann sind die Schuhhersteller abgewandert, jedenfalls die Arbeitsplätze sind abgewandert. Und da hat man jetzt die meisten Schuldner in Deutschland. Jedes dritte Kind lebt unter Hartz IV und man kann vieles daran sehen. Man kann zum Beispiel sehen in Pirmasens, dass der Kapitalismus auch eine gewisse Ungleichheit in sich fördert. Die Schuhfabriken, die Schuhfabrikanten, die haben letztlich das Eigentum auch noch, nachdem vielleicht ihr Geschäftsmodell untergegangen ist. Die haben die Villen noch, die haben sie dann teilweise an die Kinder vererbt oder verkauft. Und die Schuharbeiter, die haben den Job verloren und damit haben sie alles verloren. Und das sind so Ungleichheitsmechanismen, die uns, glaube ich, klar sein müssen. Und die kann man an diesen Standorten ganz gut erzählen, weil es da auch noch weitere Analogien gibt zwischen Starnberg und Pirmasens beispielsweise.
Aber der Schuhfabrikant würde wahrscheinlich sagen, ich habe ja auch dafür gearbeitet, dann ist es nur gerecht, dass ich das jetzt habe.
Er würde bestimmt was sagen. Es gibt, Sie können immer Argumente für alles Mögliche finden. Nur die Frage ist, haben die Arbeiter nicht auch in der Fabrik gearbeitet? Hat dann nur der Schuhfabrikant für gearbeitet? Sollte also, wenn die Schuherstellung beispielsweise verlagert wird, sollte der Schuhfabrikant noch mit vielem dastehen und die Arbeiter mit nichts?
Gute Fragen. Es sind also ganz offensichtlich in dieser Diskussion unterschiedliche Wege und unterschiedliche Ansichten über die Maßnahmen, die getroffen werden müssen oder auch die Art der Umverteilung. Aber es gibt einen breiten Konsens, wie wir ja vorhin auch schon gehört haben. Wir brauchen eine als gerecht empfundene Gesellschaft. Liegt das vielleicht auch daran, dass man ein Ende des sozialen Friedens befürchtet?
Ich glaube, dass man das schon befürchten muss. Es ist ja auch so, dass Deutschland eigentlich Jahrzehnte ganz gut damit gelebt hat, dass wir eine Konsensgesellschaft waren. Es gab auch relativ wenig Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, wenn Sie das mal mit Frankreich oder Italien vergleichen, mit den vielen Streiks, die es dort gab. Das lag auch daran, dass alle Teile der Gesellschaft relativ zufrieden waren, auch die Arbeitnehmer. Und wenn es sich jetzt so entwickelt hat in den letzten 15 Jahren, dass die Kapitaleinkommen viermal so stark gestiegen sind wie die Löhne, dann baut sich einfach langsam eine Unzufriedenheit auf. Die merkt man. Es gibt Leute, die nicht wählen gehen und es gibt Leute, die populistische Parteien wählen, weil sie das Gefühl haben, die ganzen etablierten Parteien, ob es nun SPD oder auch Union ist und FDP sicherlich sowieso, ignorieren eigentlich ihre Probleme. Und diesen Frust, den haben wir da jetzt schon gesehen bei verschiedenen Wahlen in anderen Ländern noch stärker als bei uns. Sonst wäre sicher Donald Trump nicht ins Amt gekommen, der ja sich für die Vergessenen Amerikas einsetzen will angeblich. Und wir werden das vermutlich bei der Bundestagswahl jetzt auch beobachten, dass zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei mit im Moment die AfD Umfragewerte von 10% in den Bundestag einzieht. Und ich denke, dass wenn dieser Frust, der bei diesen Wählern steckt, der dann teilweise eben über Migranten kanalisiert wird, wenn der nicht angegangen wird, dann glaube ich, ist unser sozialer Frieden tatsächlich gefährdet.
Und da hängt der soziale Frieden mit der sozialen Gerechtigkeit zusammen. Über die habe ich gesprochen mit Alexander Hagelücken von der Süddeutschen Zeitung. Er ist Autor des Buches Das gespaltene Land, wie Ungleichheit die Gesellschaft zerstört und wie die Politik reagieren muss. Herzlichen Dank. Bildung und soziale Gerechtigkeit, der Wahlkampf und die Wirklichkeit, der Tag in H2 Kultur. Zur Wirklichkeit gehört auch, dass nicht nur Philosophen, Ökonomen und Soziologen sich mit der Gerechtigkeit beschäftigen, sondern natürlich Politiker jeder Couleur und aller Jahrgänge damit zu punkten versuchten.
Das Thema soziale Gerechtigkeit ist der Jordan, in den alle Parteien eintauchen müssen. Manche tun es nur mit dem großen C, andere springen bis zur Nasenspitze hinein. Das Taufbad brauchen aber alle Parteien. Diejenigen, die den Anspruch Volkspartei reklamieren oder sich als Avantgarde der Entrechteten fühlen, sie stehen immer am Jordan, in Wahlkämpfen und auch dazwischen. In den vergangenen Jahrzehnten wachsenden Wohlstands tauchten allerdings immer mehr Politiker in italienischen Anzügen und Seidenkrawatten in den Jordan der sozialen Gerechtigkeit und markierten damit einen interessanten Kontrast zu den Gedemütigten und Geschlagenen, für die sie zu kämpfen behaupten. Ein Blick in vergangene Bundestagswahlkämpfe lohnt sich. Man erkennt sofort die ewige Attraktivität des Themas. So beschrieb ausgerechnet der Freidemokrat Guido Westerwelle 2009 die schwarz-gelbe Koalition im Bund als ein Bündnis der Versöhnung zwischen den Kräften des Markts und der Sozialpolitik.
Da, wo wir regieren, beweisen wir, dass wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit keine Gegensätze sind, sondern zwingend zusammengehören. Und da kann jeder erkennen, da ist keine einzige soziale Sicherung durchgebrannt.
Die Ehe zwischen Schwarzen und Gelben endete zwar in nachhaltiger Zerrüttung, aber die Verknüpfung von Wachstum mit sozialer Gerechtigkeit, sie überlebte. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Das weiß auch Sigmar Gabriel, der 2013 das politische Konzept seiner SPD so definierte.
Das große Thema der SPD ist das Thema, wie halten wir diese Gesellschaft zusammen? Wirtschaftlichen Erfolg und soziale Fairness und soziale Gerechtigkeit.
Natürlich hatte das Thema Gerechtigkeit weit früher Karriere gemacht, lange bevor Sigmar Gabriel Stellvertreter der Bundeskanzlerin wurde. Für die SPD stand es schließlich Pate bei ihrer Geburt Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Grünen, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die Welt kamen, bemächtigten sich aber auch des Begriffs. Sie weiteten ihn allerdings auf die Umwelt aus und verknüpften Gerechtigkeit nicht mit dem Markt, sondern mit der Zukunft des Planeten. Bundestagswahlkampf 2002.
Gerechte Verteilung der Lebenschancen auf unserem Planeten an einem entscheidenden Punkt anpackt, nämlich an der Energiefrage.
Fischer, ein echter Globalist eben. Er variierte diesen Gedanken immerzu. Der Planet musste in jeder Rede vorkommen. Die Grünen verloren 2002 dennoch die Macht im Bund, weil ihr Koalitionspartner schwächelte. Auch der frühere christdemokratische Bundesarbeitsminister Norbert Blüm versuchte, die soziale Gerechtigkeit mit einem höheren Anspruch zu veredeln. Wenn er über Probleme der Globalisierung dozierte, hatte er immer fest den ewigen Frieden im Visier. Wie hier zur Jahrtausendwende in einem TV-Interview.
Ich glaube nämlich nicht, dass es auf Dauer Frieden geben wird, wenn der Abstand zwischen Reich und Arm so bleibt, wie er jetzt ist.
Das hätte jetzt auch Martin Schulz sagen können. Auch Angela Merkel würde nicht widersprechen, die Linke sowieso nicht. Sie stehen eben alle am Jordan und tauchen in denselben Fluss.
Wie viele Politiker vor Ihnen. Claudia Sauter über den Evergreen Gerechtigkeit. Richard Hilmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für Politikforschung und Politikberatung Policy Matters. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wenn sie von den Politikern aller Zeiten und jeder Couleur so gerne in den Mund genommen wird, die Gerechtigkeit, ist sie dann als Thema wahlentscheidend?
Sie kann wahlentscheidend sein. Sie ist ja sozusagen keine Zustandsbeschreibung, sondern eine immerwährende Aufgabe und die Frage besteht immer darin, in welchem Maße die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, nach sozialem Ausgleich jeweils in der Gesellschaft realisiert wurde. Da gab es sicherlich Phasen, wo das weitaus strittiger war als heute, aber nach wie vor ist es eine sehr zentrale Erwartung der Bürger, dass eben Gesellschaft nicht allzu weit auseinanderdriftet, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nicht allzu weit auseinandergehen und dass auch in, und gerade in Zeiten des Wohlstands eben dieser Wohlstand auch, dass jeder sozusagen seinen quasi gerechten Anteil an diesem Wohlstand dann erhält.
Ja, aber wenn diese Gerechtigkeit, wie wir gehört haben, so schwer zu definieren ist und so subjektiv gesehen wird, dann ist sie doch eigentlich viel zu differenziert als Wahlthema.
Das ist die Schwierigkeit der Wahlkämpfer, dieses dann zusammenzuführen. Aber da gibt es schon eine Prioritätenliste. Es gibt ja gewisse Felder, die eben mal mehr, mal weniger wichtig sind im Bereich der sozialen Gerechtigkeit. Derzeit, wenn man in die Umfragen sieht, sind insbesondere die Bereiche Alterssicherung, Bildung und auch soziale Ungleichheit oder das Gefühl, dass soziale Ungleichheit wächst, die Bürger durchaus umtreiben und die Schwierigkeit besteht darin, diese sehr unterschiedlichen Felder, da gibt es ja noch eine ganze Reihe von Punkten, die dazukommen. Bildungspolitik ist auch durchaus ein Gerechtigkeitsthema, auch Flüchtlingspolitik hat Gerechtigkeitsaspekte. Die Schwierigkeit für die Wahlkämpfer besteht darin, daraus sozusagen dieses berühmte Wörtchen des Narrativs zu finden, ein Konzept, das eben überzeugt und das mit einer entsprechenden Überschrift auch zu versehen.
Bildung haben Sie eben gerade genannt, hatten wir ja in der Sendung jetzt auch ausführlich beleuchtet. Da heißt es ja eigentlich, damit kann man Wahlen nur verlieren, hat man ja auch in Nordrhein-Westfalen gesehen.
Das ist wahr, das ist länderspezifisch mit Sicherheit richtig, denn dort wird ja die Bildungspolitik gemacht. Der Bund hat sich ja weitgehend aus der Bildungspolitik verabschiedet. Insofern kann er daran nicht gemessen werden. Keine Partei kann sozusagen, keine Bundespartei kann daran gemessen werden. Allerdings eben diese Entscheidung, die ja nochmal verschärft wurde in der letzten großen Koalition, die trifft nicht unbedingt auf den Beifall der Bürger, denn die Bürger erwarten sich eigentlich schon stärker auch von Bundesseite einen Eingriff, Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungssituation, zur größeren Standardisierung, Vergleichbarkeit von Bildung. Da gibt es einigen Nachholbedarf, zumindest gibt es da gewisse Erwartungen, die politisch schwer umsetzbar sind, denn das ist natürlich ein Bereich, wo die Länder sehr stark, auch die SPD-geführten Länder sehr stark auf Eigenkompetenz in Bildung beharren. Aber die Forderung und das Versprechen von Schulz, hier auch bundesweit mehr in Bildung zu investieren, das deckt sich zumindest mit den Erwartungen einer großen Mehrheit der Bürger.
Aber das finde ich interessant, weil gerade da habe ich gedacht, vergaloppiert er sich da nicht in Einzelthemen, also dass er die Bildung so raushebt oder auch die Gerechtigkeit so prominent in den Fokus stellt, ist er da nicht viel zu konzentriert auf einzelne Politikfelder, wo Frau Merkel das ganz gelassen immer mal so hier und da ein bisschen kommentiert, aber die CDU da nicht so offensiv in den Einzelbereichen vorgeht.
Ja, die CDU hat da auch überhaupt keine Veranlassung, da offensiv in irgendeinem Bereich jetzt nach vorne zu gehen, denn sie steht sozusagen für den Status quo und mit dem sind die Bürger ja insgesamt recht zufrieden. Allerdings eben, was zum Beispiel die Verteilung eben des unstrittigen Wohlstands, gerade wenn man eben die Situation der Bundesrepublik vergleicht mit unseren Nachbarstaaten oder gar noch weiter Staaten, die weiter weg sind, dieses Gefühl von uns geht's gut, wird halt dadurch relativiert, dass der Eindruck besteht, der Wohlstand wird eben nicht unbedingt gleich verteilt. Es gibt eben durchaus breite Bevölkerungsschichten, die sich da eher benachteiligt fühlen. Und wenn es der SPD oder soweit es der SPD gelingt, diese Schichten zusammenzuführen, die da eben von der liberalen Bürgerschicht bis hin eben zu den unteren Einkommensschichten reicht, dann kann es der SPD auch wieder gelingen, sozusagen in die Reichweite einer Volkspartei zu kommen. Man hat es gesehen im Frühjahr, da war sie auf einmal auf Augenhöhe mit der CDU und das hatte durchaus auch.
Hat sich dann wieder erledigt, ja.
Das ist erstmal vorbei.
Jetzt ist das Thema Bildung oder sind die Themen Bildung und Familie ja welche, wo man denkt, das interessiert in einer bestimmten Lebensphase, das interessiert in einer bestimmten Altersgruppe. Daneben steht die Zahl, 35% der Wahlberechtigten sind über 60. Wenn das Gros der Wähler, also über 60 ist und vielleicht sogar die Zahl der Wählenden noch höher als die Zahl der Wahlberechtigten, weil Ältere traditionell eher wählen gehen, was sollen dann diese Themen im Mittelpunkt eines Wahlkampfes?
Also wir sind in Deutschland in der glücklichen Situation, dass die Generationen nicht sehr egoistisch auf ihren Vorteil bedacht sind, sondern sehr stark auch auf die Situation der anderen Generationen blicken, also die Älteren auf die Situation der Jüngeren. Und da spielt eben auch die Bildungspolitik, da spielt auch die Familienpolitik auch für Ältere eine gewichtige Rolle. Die meisten Älteren sind eben auch Großeltern oder Urgroßeltern, die eben da durchaus eingebunden sind, auch in diese Konstellation und von daher auch ein Gefühl dafür haben. Umgekehrt ist es durchaus auch so, dass die jüngere Generation im Eigeninteresse, aber auch im Interesse der Alten durchaus was mit Rentenpolitik auch anfangen kann.
Das heißt, Bildung, Familie, Gerechtigkeit, was wir uns jetzt angeschaut haben in der letzten Stunde, das sind gar nicht so unwichtige Themen, ganz offensichtlich. Wir haben in der letzten Woche, Herr Hilmer, uns in unserer Reihe Wahlkampf und Wirklichkeit mit der Sicherheit beschäftigt. Und da wurde doch klar, dass dieses Schlagwort wie kaum ein anderes zu populistischen Forderungen und Formulierungen einlädt, auch von verschiedenen Seiten. Bei Bildung und Familie, da denkt man doch, das ist eher Trockenbrot, oder?
Also es gab Versuche auch seitens der AfD sozusagen eine sehr konservative Familienpolitik mal zu propagieren. Das war insbesondere Petri bei einem Landtagswahlkampf in Sachsen. Aber das ist nicht bundesweit jetzt unbedingt tauglich. Das ist nicht deren Thema. Ganz klar, ihr Thema ist die Flüchtlingspolitik. In dem Kontext spielt auch Kriminalität Terrorismus eine gewisse Rolle, aber die anderen Themen sind da eher nachrangig. Und da gibt es auch erhebliche Dissonanzen zwischen der Wählerschaft der AfD und ihrer Partei. Die Übereinstimmung beschränkt sich im Wesentlichen eigentlich auf die Flüchtlingspolitik, vielleicht noch auf eine europakritische Positionierung.
Aber, Herr Hilmer, bei der sozialen Gerechtigkeit, da kann man doch die ein oder andere populistische Tür aufstoßen. Die Managergehälter oder Reichensteuer, sind das nicht Einladungen, auch vielleicht sehr zu vereinfachen?
Das wird ja auch versucht und in gewisser Weise ist es auch gelungen, denn Gerechtigkeit ist ja auch ein Aspekt, der unmittelbar in die Flüchtlingspolitik eingreift oder der dann eine gewisse Rolle spielt, denn viele Bürger haben sozusagen den Eindruck, dass sie eben eher benachteiligt werden oder sehen das durchaus kritisch, dass eben sich die Bundesregierung sehr intensiv um Flüchtlinge bemüht und haben den Eindruck, sie kämen etwas zu kurz. Dieses sehr emotionale Gefühl versteht die AfD sehr, sehr gut zu nutzen. Das hat auch dazu geführt, dass eben mittlerweile eben auch untere Einkommensschichten die AfD wählen, die ja früher unter Lucke noch durchaus eher eine besser situierte Wählerschaft hatte. Mittlerweile hat sie es geschafft, auch eben die unteren, durchaus auch zum Teil prekären Einkommensschichten zu erreichen und dadurch auch ihre Chancen deutlich verbessert.
Der Blick des Wahlforschers und Politikberaters auf die Themenbildung Familie und Gerechtigkeit im Wahlkampf, Richard Hilmer. Ganz herzlichen Dank. Und wir schauen noch einmal in den Haushalt der 50er Jahre.
Henko, Persil, Sil. Henko, Persil, Sil.
Grüß dich, Herbert.
Versteckt.
Lass dich durch nichts beirren.
Henko, Persil.
Wo ist Anhäuser Straße? Bitte schön.
Henko, Persil, Sil.
Henko, Persil.
Ja, kannst du nicht angehen, du Flinkgänger, du Rachitischer, ha?
Lass dich durch nichts beirren.
Frau Weiner, was darf sein?
Reis und Zucker, dann
geben wir. Henko, Persil, Sil. Aber Herr Müller, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja ganz außer Atem.
Meine Frau hat mir nämlich gesagt, lass dich durch nichts beirren. Hör zu. Zum Weichmachen des Wassers und zum Einweichen der Wäsche ist mir Persil zu schade. Dazu brauche ich Henko. Das ist billiger. Zum Kochen der Wäsche dann nur Persil. Persil und nichts anderes. Gespült wird dann mit Sil. Also, Henko, Persil, Sil.
So haben Sie gesagt. Ja, also ich muss schon sagen, Herr Müller, Sie haben eine kluge Frau. Nicht wahr, Frau Reiner?
Ja. Wem sagen Sie das?
Ja, die weiß, was sie will. Denn das ist die richtige Waschmethode. Lassen auch Sie sich nicht beirren. Die richtige Waschmethode, Henko, Persil, Sie.
Und das war der Tag für heute mit einer letzten Zeitreise in die 50er Jahre. Bildung, Familie und soziale Gerechtigkeit haben wir uns heute in den Wahlprogrammen vorgeknöpft in unserer lockeren Reihe zu Wahlkampf und Wirklichkeit. In der nächsten Woche werden wir Arbeit, Wirtschaft und Steuern in den Fokus rücken. Noch 24 Tage bis zur Bundestagswahl. Es ist also noch Zeit, in den Wahlprogrammen zu blättern. Dabei können Sie hier in hr2 Kultur nach den Nachrichten die Hörbar hören. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Auch diese Sendung zum Nachhören. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.